Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lena Pyritz herzlich willkommen. Wir sprechen heute über Verhütungsmittel für Tauben, Ratten und Wildschweine. Auf einer Konferenz in England diskutieren Forschende, ob die Populationen dieser kulturfolgenden Wildtiere durch gezielte Geburtenkontrolle in den Griff zu bekommen sind. Aber zuerst geht es hier um das Renaturierungsgesetz der EU. Die Idee dahinter: geschädigte Ökosysteme in großem Maßstab wiederherstellen und dadurch auch Artenvielfalt schützen und dem Klimawandel entgegenwirken. Lange war über das Vorhaben und dessen genaue Ausgestaltung gestritten worden. Gestern dann die Nachricht, die EU-Staaten haben das umstrittene Gesetz beschlossen. Auch weil die österreichische Umweltministerin gegen den Willen ihres konservativen Koalitionspartners zugestimmt hat. Wie das Gesetz in seiner jetzigen Form aus wissenschaftlicher Sicht einzuschätzen ist, darüber habe ich vor der Sendung mit Katrin Böning-Gäse gesprochen, Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums. Frau Böning-Gäse, das Renaturierungsgesetz, das wurde jetzt nach langer Kontroverse verabschiedet, vorausgesetzt, es bleibt beim Ja aus Österreich. Ist das aus Ihrer Sicht ein Grund zum Feiern?
Auf jeden Fall. Ich habe mich richtig drüber gefreut. Das ist ein großer Erfolg im Naturschutz und ein wesentlicher Baustein dafür, dass die großen Ziele, die wir uns bei dem Weltnaturgipfel in Montreal vorgenommen haben, dass die dann auch umgesetzt werden.
Gehen wir da mal ein bisschen ins Detail. Über dieses Vorhaben wurde lange und intensiv gestritten. Fachleute aus Umweltschutz und Wissenschaft haben das Gesetz befürwortet, Sie auch. Welche Argumente und Eckpunkte sind denn aus Ihrer Perspektive als Wissenschaftlerin die wichtigsten bei diesem Gesetz?
Einmal ist es ganz grundsätzlich wichtig, dass man an die Wiederherstellung der Natur denkt. Bisher war Naturschutz ein Thema, also Schutzgebiete einrichten, aber nicht Natur wiederherzustellen. Und das Schöne ist, man kann durch geeignete Maßnahmen Natur wieder revitalisieren, man kann wieder Moore vernässen, man kann Städte wieder begrünen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und das jetzt als Verordnung zu haben, die auch eine rechtliche Verbindlichkeit hat, das ist einfach fantastisch und da ist Europa durchaus auch international Vorreiter. Konkret geht es darum, dass wir die Ökosysteme, die die menschliche Existenzgrundlage sind, eben in einem resilienten und gesunden Zustand erhalten oder, falls das nicht der Fall ist, diesen Zustand wieder zu verbessern. Und da geht es eben darum, zum Beispiel diverse Wälder anzubauen. Die haben dann den Vorteil, dass wir einmal die Artenvielfalt fördern, aber zum anderen auch einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Dasselbe gilt für die Wiedervernässung von Mooren, wo eben der Torfkörper davor geschützt wird, dass das ganze gespeicherte CO2 wieder ausgeatmet wird.
Es gab auch großen Widerstand gegen das Gesetz, etwa von der EVP-Fraktion oder Bauernverbänden. Die Kritiker befürchten zum Beispiel zu viele pauschale Verbote, wirtschaftliche Einbußen, zu große Einschnitte für die Landwirtschaft und damit auch Folgen für die Lebensmittelproduktion in der EU. Was waren da die wichtigsten Kritikpunkte und wie schätzen Sie die aus wissenschaftlicher Perspektive ein?
Aus wissenschaftlicher Perspektive waren diese Kritikpunkte nicht nachvollziehbar, weil wir brauchen biodiverse Agrarlandschaften für die Lebensmittelproduktion. Ohne Renaturierung, ohne den Schutz der Böden und der Bestäuber bekommen wir überhaupt keine Lebensmittel. Für mich war nachvollziehbar, dass die Umsetzung nicht immer nur auf Schultern der Landwirtschaft oder der Forstwirtschaft stattfindet, dass das nicht überbürokratisch passiert. Da ist auch einiges gelockert worden, das für mich von meiner Seite aus nachvollziehbar war. Aber im Grunde genommen ist es wissenschaftlich alternativlos.
Um auf diese Bedenken einzugehen, ist das Gesetz im Verhandlungsprozess ja schon abgeschwächt worden. Was waren da die entscheidenden Stellen?
Wesentliche Punkte waren, dass gerade in der Landwirtschaft auf Freiwilligkeit gesetzt wurde, dass es eben keine Zwangsmaßnahmen sind, sondern dass es dann jetzt vor allen Dingen den Nationalstaaten, damit auch Deutschland überlassen ist, das umzusetzen und dann die Anreize zu schaffen, damit die Landwirtschaft da einsteigen kann und diese entsprechenden Verbesserungen auch lohnend werden und durchgeführt werden.
Erfüllt denn das Gesetz in dieser abgeschwächten Kompromissform Ihrer Einschätzung nach noch den ursprünglichen Zweck?
Auf jeden Fall. Es ist, wie gesagt, meines Wissens das erste Gesetz dieser Art überhaupt. Dass man das Thema überhaupt mal auf die Agenda setzt, ist schon mal ein großer Fortschritt. Und was erhalten bliebe, sind natürlich die Flächenziele, nämlich zum Beispiel 30% der degradierten Flächen in einem bestimmten Zeitraum wiederherzustellen. Danach werden sich die einzelnen Nationalstaaten messen lassen müssen. Das ist einforderbar. Wie das dann konkret umgesetzt wird, das ist dann eben Sache der Länder. Und das finde ich in der Kombination auch gut und durchaus mit hinreichend vielen Zähnen, damit es dann auch durchsetzbar ist.
Die EU-Staaten haben das Renaturierungsgesetz beschlossen. Wie das aus wissenschaftlicher Sicht einzuschätzen ist, darüber habe ich mit Katrin Böning-Gäse gesprochen. Die Arktis verändert sich durch den Klimawandel schneller als jede andere Region des Planeten. Die Temperaturen steigen und der ehemals dauernd gefrorene Boden, der taut. Dadurch werden Straßen und Häuser instabil, aber auch Abfallgruben der Bergbauindustrie, die lange Zeit als sicher galten. Welche neuen Gefahren hier durch den Klimawandel entstehen und wie denen begegnet werden kann, das ist gerade Thema auf der internationalen Permafrost-Konferenz, die zurzeit im kanadischen Whitehorse stattfindet. Monika Seinsche mit den Details.
Die Giant Mine war eine riesige unterirdische Goldmine in der Nähe der Stadt Yellowknife im hohen Norden Kanadas. Seit den 1940er Jahren haben die Bergleute dort mehr als 7 Millionen Unzen Gold aus dem Erz gelöst. Dabei entstanden als Abfallprodukt allerdings auch fast 240.000 Tonnen des hochgiftigen Arsentrioxids. Ein Stoff, der schon in geringsten Konzentrationen zum Tode führt.
Damals haben sich die Minenbesitzer nicht wirklich für diesen Giftmüll interessiert und ihn einfach in leeren Stollen unter der Erde verklappt. Das war die übliche Praxis zu der Zeit.
Mitte des 20. Jahrhunderts sei das auch noch halbwegs sicher gewesen, sagt der auf Permafrost spezialisierte geotechnische Ingenieur Lukas Ahrensen von der Beratungsfirma BGC Engineering. Denn damals war der Boden um die Stollen herum dauerhaft gefroren und bildete deshalb eine undurchdringliche Barriere. Durch den Klimawandel allerdings taut der Permafrost nun und das Arsen sickert langsam aus der verlassenen Mine in den Untergrund.
Das ist ein gewaltiges Risiko für die Umwelt. Die vorherigen Minenbesitzer sind pleite gegangen und die Mine gehört heute der kanadischen Regierung. Die hat schon Milliarden in die Sanierung dieser Altlast investiert. So wurde ein passives Kühlsystem installiert, mit dem die Arsenlager im Untergrund eingefroren werden, sodass kein Wasser hineingelangt und kein Arsen austreten kann.
That is one way of making it safe again.
Die Arktis ist reich an Bodenschätzen und es gibt viele alte Minen in der Region, die ähnliche Probleme haben wie die Giant Mine. Immer wieder kommt es zu Lecks und Bergbauabwässer gelangen ins Grundwasser. Bei den meisten aktuellen Bergbauprojekten dagegen werde der Klimawandel schon bei der Konstruktion mitgedacht, sagt Lukas Ahrensson.
Normalerweise werden die Abfälle heutzutage eingekapselt und sind sicher. Aber mit dem tauenden Permafrost gehen so viele Unwägbarkeiten einher. Es kann zu Setzungsrissen kommen, zu ungleichmäßigen Senkungen oder einem plötzlichen Absacken des Bodens. Deshalb ist das Monitoring so wichtig. Und diese Bergbau-Altlasten werden sehr lange Zeit überwacht werden müssen.
Dazu kommt noch ein weiteres Problem, denn der tauende Permafrost vergrößert auch das Risiko verheerender Folgen von Erdbeben, sagt Jan Detmar von der University of Calgary. Und Erdbeben treten in Teilen der Arktis häufig auf.
In Kanada etwa gibt es sehr viele Erdbeben entlang des Yukon. Und in Alaska haben wir die große Subduktionszone an der Inselkette der Aleuten. Dort gibt es sehr viele starke Erdbeben. Hier hatten einige der ganz großen historischen Erdbeben der Stärke 9 ihren Ursprung.
Trifft ein Erdbeben auf aufgetaute, wassergesättigte Böden, kann es zur Bodenverflüssigung kommen. Dabei erhöhen die Druckwellen des Erdbebens den Porendruck, sodass die Sandkörner den Kontakt untereinander verlieren. Der Boden verhält sich dann wie Treibsand. Außerdem können sich im weichen, aufgetauten Boden die Erdbebenwellen verstärken, sodass selbst Erdbeben geringer Magnitude große Schäden verursachen.
Die Auswirkungen von Erdbeben in tauendem Permafrostboden sind bislang kaum untersucht. Wir verstehen noch nicht alle Aspekte, aber die potenziellen Gefahren sind enorm. Viele flüssige Bergbau-Altlasten in der Arktis werden in Absetzbecken deponiert. Deren Ufer könnten bei solchen Erdbeben leicht brechen. Aber beim Design der Anlagen werden diese Risiken bislang nicht berücksichtigt.
Bergbaurisiken durch tauenden Permafrostboden, ein Beitrag von Monika Seinsche. Man kennt das aus dem Krimi. Sobald eine Leiche auftaucht, rückt die Kriminaltechnik an. Und die Ermittelnden fragen zuerst, können sie schon etwas über den Todeszeitpunkt sagen? Auch im echten Leben ist diese Information entscheidend, um Todesfälle aufzuklären. Die forensische Forschung unternimmt deshalb große Anstrengungen, bei der Bestimmung der Liegezeit noch exakter zu werden. In den USA zum Beispiel leisten sogenannte Body Farms einen wichtigen Beitrag dazu, also Gelände, auf denen Forschende beobachten, wie menschliche Leichen verwesen. Jetzt soll auch in Deutschland so eine Einrichtung entstehen. Joachim Budde hat sich auf einem Gelände umgehört, das dafür in Frage kommen könnte.
Es hat sicherlich ordentlich Mut gebraucht, um sich mit einem Fahrrad die schmale, knapp 10 Meter hohe Rampe hinabzustürzen, die auf einem Grundstück in der Nähe von Ingelheim am Rhein steht. Auch Jens Arment ist beeindruckt.
So unglaubliche Konstrukte, die sie hier gebaut haben. Hat so ein bisschen was von Huckleberry Finn und Tom Sawyer hier, wenn ihr rumkommt.
Ja, ich musste auch an Abenteuerspielplatz denken gerade. Genau. Ja.
Bis vor ein paar Jahren haben hier Mountainbiker Kunststücke eingeübt. Seit die Stadt das verboten hat, ist Ruhe eingekehrt, sagt Dietmar Kressmann, dem das Grundstück gehört.
Und daraufhin hat ein guter Bekannter von mir gesagt, du Chasey, das ist mein Spitzname, ruf doch mal beim Professor Arment an, die suchen ein Grundstück mit verschiedenen Habitaten und so, nicht?
Jens Arment ist Professor für forensische Entomologie am Institut für Rechtsmedizin der Universität Frankfurt. Schon seit einigen Jahren sucht er nach einem Gelände für eine Bodyfarm, einen Ort, an dem Forscher wie er die Verwesung menschlicher Leichen beobachten können. Für die Wissenschaft, aber vor allem um zu helfen, Verbrechen aufzuklären.
Wir haben jetzt zum Beispiel aktuell einen Fall gehabt, wo es um das Auffinden zum Beispiel einer Wasserleiche, Fragezeichen, geht. Da ist es dann interessant, so ein Gelände eben zu haben, wo man sowas vielleicht nachstellen könnte.
Bisher muss sich Arment jedes Mal aufs Neue ein Gelände suchen und seine Tests mit Schweinekadavern machen. Auch für die Ausbildung von Leichenspürhunden oder Kriminaltechnikern und Expertinnen für Spurensicherung wäre eine Bodyfarm ein echter Zugewinn. Denn bislang können diese Menschen nur Erfahrungen sammeln, wenn es tatsächlich einen Mordfall gibt, sagt Jens Arment.
Immer wenn wir mit naturkundlichen Spuren bei Gewaltdelikten zu tun haben, merke ich, dass die Ermittler, die Kriminaltechniker, positiv überrascht sind, was für Möglichkeiten existieren, mit Pollen, mit Kieselalgen, mit Insekten Fragestellungen zu bearbeiten, die für sie im Laufe der Untersuchung interessant werden können.
Bis vor kurzem gab es Bodyfarms lediglich in den USA. Erst die Forensikerin Sherry Forbes von der Windsor University in Kanada hat das geändert.
We traditionally had to study human decomposition in the United States of America.
Ich stamme aus Australien und forsche in Kanada. Ich habe festgestellt, dass ich die Erkenntnisse aus den USA nicht ohne weiteres auf Ermittlungen in Australien oder Kanada übertragen ließen. Ich habe eine Body Farm in Australien gegründet und als ich nach Kanada kam, auch hier. Gerade arbeite ich daran, meine dritte einzurichten, also die zweite in Kanada. Selbst innerhalb eines Landes verwesen Leichen ganz unterschiedlich. Es ist wichtig, Daten aus einer Umgebung wie beim Leichenfund zu haben.
Unterschiede im Klima, in der Bodenbeschaffenheit und in der Tierwelt lassen Körper ganz unterschiedlich zerfallen. Inzwischen gibt es auch eine erste Bodyfarm in den Niederlanden. Sherry Forbes begrüßt die Initiative aus Deutschland.
It would add enormously.
Jens Arment muss noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten. Dazu will er die Menschen in Ingelheim über seine Pläne aufklären.
Dass man gemeinsam mal mit einer Informationsveranstaltung, mit Treffen der betroffenen Personen, auch noch vielleicht mal eine Führung hier auf dem Gelände mal besprechen könnte, um da Bedenken aus der Welt zu schaffen.
Neben Vorbehalten bei den Anwohnern sind die Forscher mit weiteren Hürden konfrontiert.
Wir haben zum einen ganz klar ein finanzielles Problem, denn wir reden hier von schon, denke ich, Investitionen, die im sechsstelligen Bereich liegen, früher oder später. Und wir haben Behördenbedenken, die dann entsprechend erstmal entkräftet werden müssen.
Gelänge es, die Hürden zu überwinden, böte das Gelände Jens Arment und seinem Team gute Forschungsbedingungen.
Das Besondere dieses Geländes ist, also natürlich ist es die Erreichbarkeit. Wir brauchen mit dem Auto 40 Minuten aus Frankfurt, bis wir hier sind. Es ist die Möglichkeit, dass wir hier durchaus auch eine Forschungsstation haben. Und wenn es jetzt um das Gelände selber geht, dann ist das Wasser. Keine andere von den vorhin erwähnten Einrichtungen in den USA auch nicht. Hat ein offenes Gewässer meiner Meinung nach, wo man entsprechende Untersuchungen machen kann.
Bodyfarm. Joachim Budde über Pläne für ein Gelände in der Nähe von Ingelheim, auf dem Verwesungsprozesse erforscht werden sollen. Ratten, Mäuse, Tauben oder Wildschweine. Diese Wildtierarten fühlen sich überall dort wohl, wo der Mensch sich niederlässt. Und dann kommt es zu Konflikten. Wildschweine graben Gemüsebeete um, Mäuse und Ratten plündern Vorratskammern und Taubenkot schadet Bauwerken. Mit Gift, Ködern oder Fallen wird versucht, diese Kulturfolger des Menschen zu kontrollieren. Effektiver und schonender aber könnte eine andere Methode sein, die Empfängnisverhütung. Über Fruchtbarkeitskontrolle für Tauben und Co. diskutieren gerade Forschende auf einer Konferenz im britischen York. Christine Westerhaus hat mit zwei der Teilnehmerinnen gesprochen.
Nicht immer verhalten sich Wildtiere so, wie es der Mensch gerne hätte. Der Waschbär zum Beispiel wurde vor etwa 100 Jahren in Deutschland ausgesetzt, um die heimische Fauna zu bereichern. Doch inzwischen werden die Tiere eher als Plage wahrgenommen. Etwa 1 Million Waschbären soll es inzwischen hierzulande geben. Und zum Ärger vieler Hausbesitzer nisten sie sich auf Dachböden ein, plündern Vogelhäuser und Mülltonnen. Solche Konflikte mit Wildtieren nehmen zu, sagt Giovanna Massey, europäische Direktorin des Botstiber-Instituts für Fertilitätskontrolle und eine der Organisatorinnen der Konferenz. Es sei deshalb höchste Zeit, gegenzusteuern.
We are running out of options in terms of mitigating.
Wir haben kaum noch Möglichkeiten, die Probleme mit wilden Tierarten in den Griff zu bekommen. Traditionell wurden Tiere häufig gekeult, aber das ist ineffektiv und wird von der Öffentlichkeit zunehmend abgelehnt. Wir glauben deshalb, dass die Fruchtbarkeitskontrolle eine gute Methode sein könnte, um Konflikte mit Wildtieren zu entschärfen.
Denn wilde Tiere werden erst zum Problem, wenn sie sich unkontrolliert vermehren. Nagetiere beispielsweise oder Tauben, die innerhalb kurzer Zeit sehr viele Nachkommen produzieren können. Substanzen, die Wildtiere vorübergehend unfruchtbar machen, gibt es bereits. Diese könne man aber nicht einfach in Gärten oder Häusern verteilen, gibt Miriam Schröder zu bedenken. Sie arbeitet am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin und nimmt ebenfalls an der Konferenz in York teil.
Wir haben das Problem, dass die gängigen Präparate, die bereits auf dem Markt sind für Nutztiere und Heimtiere, Hobbytiere, dass die tatsächlich bei jeder Spezies funktionieren. Die würden auch bei uns ganz fantastisch funktionieren. Deswegen ist eher der Fokus bei uns darauf gerichtet, dass wir viel lieber Substanzen finden würden, die absolut speziesspezifisch sind. Also dass man wirklich nur die Zieltierart erreicht oder absolut sichere Applikationsrouten. Das heißt Fütterungseinrichtungen, die absolut speziesspezifisch sind.
In Großbritannien laufen dazu schon seit ein paar Jahren groß angelegte Versuche, in denen Verhütungsmittel über spezielle Boxen oder Futterspender verabreicht werden. Diese sind so konstruiert, dass sie nur von der jeweiligen Zielart geöffnet werden können. Bei Wildschweinen funktioniert das bereits sehr gut. Auch bei Grauhörnchen, die aus Amerika nach Großbritannien eingeschleppt wurden und dort die einheimischen Eichhörnchen verdrängen. Sie bekommen über spezielle Boxen eine Haselnusspaste verabreicht, die ein Verhütungsmittel enthält. Bei anderen Arten sei es komplizierter, kontrazeptiver, gezielt zu verabreichen, sagt Miriam Schröder vom IZW. Doch hier könnte die künstliche Intelligenz weiterhelfen.
Das IZW hat teilweise schon relativ weitreichende Forschung zu Smart Traps und Smart Feedern, also sozusagen Fallensystemen, die auf KI-Basis tatsächlich die Zieltierart erkennen, sodass man definitiv weiß, es ist die Tierart in die Falle gegangen, die man da auch eigentlich fangen wollte. Und genauso mit Fütterungssystemen, die auf KI-Basis sagen können, es handelt sich um die Tierart, die wir eigentlich füttern wollen oder eben nicht, weil dann bleibt der Automat eben zu.
Insgesamt sei die Geburtenkontrolle der schonendste Weg, um Konflikte zwischen Mensch und Wildtier zu vermeiden, sagt Miriam Schröder. Der Einsatz muss aber bei jeder Art abgewogen werden. Denn die Antibabypille für Wildtiere könne auch unerwünschte Nebenwirkungen haben.
Wenn ich sozusagen ein Zyklusgeschehen komplett unterbinde, kann das in einer sozialen Gruppe durchaus dafür sorgen, dass es zu Spannungen, Differenzen oder auch ganz ungewollten Effekten kommen kann. Wenn man zum Beispiel einen männlichen Löwen mit einem Präparat behandelt, was den Sexualzyklus unterbricht, verliert er seine Mähne und sieht aus wie eine Löwin.
Verhütung für Taube und Ratte, Christine Westerhaus über Fruchtbarkeitskontrolle von Wildtieren. Und hier geht's weiter mit den Wissenschaftsmeldungen, heute von und mit Michael Stang.
Forschende der Universität Bonn haben eine KI-Software entwickelt, die das Wachstum von Ackerpflanzen simulieren kann. Dazu fütterten sie einen lernfähigen Algorithmus mit Tausenden von Fotos aus Feldexperimenten. Das Verfahren lernte dadurch, auf Basis eines einzigen Ausgangsbildes die zukünftige Entwicklung angebauter Pflanzen zu visualisieren, heißt es im Fachblatt Plant Methods. Mithilfe dieses Ansatzes soll es künftig möglich sein, bestimmte Entscheidungen digitalisieren. Fall durchzuspielen, etwa um abschätzen zu können, wie sich der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder Dünger auf den Ernteertrag auswirken wird.
Wer im Schwarm fliegt, spart Energie.
Das zeigen Versuche mit Staren im Windkanal. Bereits bekannt war, dass die V- oder Staffelformationen großer Vögel die Energiekosten einzelner Tiere verringern. Die Energiekosten für die typischen Schwarmflüge kleinerer Vögel waren bisher hingegen nicht bekannt. Bei den Versuchen eines Teams der Universität von North Carolina flogen Stare in einem mit Kameras ausgestatteten Windkanal. Zudem bestimmten die Forschenden die Stoffwechselkosten der Vögel. Dabei sahen sie, dass die Stare zwar oft ihre relative Position veränderten, im Schnitt aber in einer V-Formation flogen. Dabei reduzierte sich der Energieaufwand der Vögel im Windschatten um bis zu 25%, heißt es im Fachblatt PNAS.
Es gibt verschiedene Unterarten von Depressionen.
Mindestens 6 verschiedene Biotypen lassen sich anhand von Hirnscans unterscheiden. Weil diese Unterarten auf unterschiedlichen Funktionsstörungen beruhen, sprechen sie nicht alle gleichmäßig auf Antidepressiva an, berichtet ein Team der Universität Stanford im Fachblatt Nature Medicine. Künftig könnten Hirnscans die Diagnose von Depressionen erleichtern und für Betroffene passgenauere Behandlungen erlauben. In der Studie hatte das Team mithilfe funktioneller Magnetresonanztomographie die Gehirnaktivität von gut 800 Menschen beobachtet, die an Depressionen oder einer Angststörung litten, sowie die von über 130 gesunden Personen.
Vor 600.000 Jahren änderte sich die menschliche Kultur.
Und spätestens ab dieser Zeit wurden Steinwerkzeuge so komplex und ihre Weiterentwicklung verlief derart schnell, dass sich das nur mit dem Beginn einer sogenannten kumulativen Kultur erklären lässt. Das bedeutet, dass seither Menschen begonnen hatten, von früheren Generationen zu lernen und dieses Wissen dann zusammen mit neuen Erkenntnissen weiterzugeben. Das notiert ein US-Team im Fachblatt PNAS. Die Forschenden hatten Steinwerkzeuge der vergangenen 3,3 Millionen Jahre untersucht. Die Fähigkeit des kumulativen Lernens gilt als wichtiger Faktor in der menschlichen Evolution.
Archäologen haben alte Konserven entdeckt.
Im Zuge von Instandsetzungsarbeiten auf dem Landsitz des ersten US-Präsidenten George Washington im Bundesstaat Virginia hat ein Forschungsteam in unterirdischen Lagergruben Dutzende Gefäße entdeckt, die vor über 250 Jahren mit Obst befüllt worden waren. Der Fund umfasst insgesamt 35 Glasbehälter, von denen 29 noch intakt waren. 12 enthielten Kirschen, andere vermutlich Johannisbeeren und Stachelbeeren. Die Lebensmittel seien perfekt konserviert, sagte Jason Boros, leitender Archäologe von Mount Vernon. In einigen der Flaschen wurden ganze Fruchtstücke entdeckt, die als Kirschen erkennbar waren. An 50 der darin gefundenen Kerne soll nun untersucht werden, ob sie keimen und angepflanzt werden können.
Sternzeit, 18. Juni. Wahrheit oder Pflicht für den Spaceport America? Baikonur, Cape Canaveral, Kourou. Diese Namen von Weltraumbahnhöfen haben magischen Klang. Der Spaceport America, der erste kommerzielle Weltraumbahnhof, befindet sich, kein Witz, in Truth or Consequences in New Mexico. Der kleine Ort hieß ursprünglich Hot Springs, heiße Quellen, und hat sich in den 50er Jahren nach einer berühmten Radio-Quiz-Show umbenannt. Als Belohnung wurde die Sendung einmal live aus Truth or Consequences ausgestrahlt und es gab eine Riesenparty. Der Name bedeutet so viel wie Wahrheit oder Pflicht. Die Kandidaten müssen eine Frage beantworten oder eine unangenehme Aufgabe erfüllen. So geht es auch dem Spaceport America, denn der große Name Weltraumbahnhof Amerika hält nicht, was er verspricht. Von dort ist einige Male das Raketenflugzeug des Unternehmens Virgin Galactic bis in gut 80 Kilometer Höhe aufgestiegen. Mit Raumfahrt haben diese inzwischen eingestellten Hochatmosphärenhüpfer allerdings nichts zu tun. Für den Start großer Raketen ist der Spaceport America nicht geeignet, weil im Falle eines Unglücks die Trümmer bewohnte Gebiete treffen könnten. Die Wahrheit ist, dass die hochfliegenden Pläne längst abgestürzt sind. Allerdings hat New Mexico bisher noch keine Konsequenzen gezogen. Mit dem Ortsnamen sind längst nicht mehr alle Menschen in Truth or Consequences einverstanden. Immer wieder wird eine erneute Umbenennung gefordert. Wenn weiterhin eine Radiosendung Pate sein soll und mehr Bezug zum Weltraum gewünscht wird, dann hätten wir einen Vorschlag. Sternzeit oder auch Sternzeit New Mexico.
Damit geht diese Ausgabe von Forschung aktuell zu Ende. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.